Ja. Das läuft, das Band jetzt, ja. Es ist ja so, ich muss also heute Abend diese Ausstellung öffnen, über diesen Nicht-Künstler in Anführungsstrichen. Und da geht es mir immer, seit jeher so, dass, wenn ich mir überlege, was ich sagen soll, es keine Überlegungen sind, sondern es ist so ein Heranpirschen, und zwar nicht mit Gedanken, sondern ein Heranpirschen mit gegenstandslosen Fragezeichen. Und da ist es mir auch jetzt heute früh so gegangen, wie immer, dass mir dann ein Sachverhalt einfällt, der mit dem Thema scheinbar überhaupt nichts zu tun hat, der sich aber als Parabel wunderbar gut eignet. Und es ist mir eingefallen, Folgendes: In Zürich gab es einen Anwalt, ein genialer Kerl, ein alter Anwalt, ein ganz genialer Kerl, dem man es nicht ansah. Und der hat verteidigt, das liegt 40 Jahre zurück, den Frankfurter, das ist ein Name, der durch die Welt gegangen ist, das war ein junger Jude, der in Davos den dortigen, in Anführung, Gauleiter, Nazi-Gauleiter Gustloff erschossen hat. Und der hat diesen Frankfurter verteidigt in genialischer Weise, und der Frankfurt ist also, es war klarer Mord, nicht wahr? Sehr glimpflich davongekommen, ich glaube mit 12 oder 15 Jahren, von dem dann ein Drittel erlassen wurde. Er hat also eine Zeit abgesessen, die sein Leben nicht etwa zerstörte, sondern gut. Und da spaziere ich auf der Bahnhofstraße, gerade kurz nach diesem Prozess, und sehe den Kurti, hieß der, und bin auf ihn zugegangen spontan und sagte: Herr Kollege, also ich möchte Ihnen doch wirklich sehr gratulieren, Sie haben diese Verteidigung in wunderbarer, in genialischer, in menschlich so zuwendiger Weise geführt, das ist also großartig. Und dann antwortete mir mit blödem Gesicht, das er hatte, sagte: Ja, ich habe kapiert, dass er gar nicht verstand, was ich mit diesem exuberanten Lob meinte. Er sagte: Ja, ich habe ja nur gesagt, was notwendig war. Ein großartiger Satz, von dem man auch nicht merkte, wie großartig er war. Das ist mir eingefallen zu diesem Maler, dessen Wille wirklich heute eröffnen muss. Der weiß gar nicht, wie seine Leistung ist, und der sagt: Ich bin ja nur Gebrauchsgrafiker, was wollt ihr denn von mir? Das ist mir als Parabel ein, und das werde ich erzählen, ja. Das wollte ich nur sagen.
Ja, und es ist ja sehr oft im Leben auch wichtig, dass man sich gar nicht bewusst ist, welche mediale Funktion, wenn ich es mal so nennen darf, wir haben in der Situation.
Wer wir, die...
Wir, die Handelnden.
Natürlich haben wir alle immer mediale Situationen. Wir sind ja immer Medium, wir sind ja immer Mittler. Ja.
Ich habe noch so ein paar kleine Dinge, auch das erste aufs Berufliche hin, es hat damit zu tun. Der junge Wladimir Rosenbaum hat irgendwann einmal das Schreinerhandwerk sich angesehen.
Ja. Ja, das ist also sehr prosaisch, ohne Hintergründe. Ich war in Lausanne nicht am humanistischen Gymnasium, sondern an der École Commerciale, so eine Handelsschule. Und da war ein fakultatives Fach, war das Schreinern. Nun, alles Manuelle hat mich immer sehr interessiert. Ich war manuell geschickt, und Schreiner, das hat mich sofort angesprochen, und da habe ich also diesen Kurs mitgemacht. Das war ein glänzender Lehrer, dieser Schreiner, und ich weiß also, ich habe am Ende dieses Kurses, konnte ich durchaus anständig drechseln, also zum Beispiel nicht mal das klassische Prüfungsstück, eine absolut genaue Kugel drechseln, oder wiederum das klassische Stück, einen Schemel machen mit diesem, ich weiß nicht, wie auf Deutsch der Fachausdruck heißt es, nicht wahr, Schwalbenschwanz Verbindung der Stücke. Ich kann mich noch an den Schemel erinnern, das war ein sehr hübscher Schemel mit Lucas Füßen, also das konnte ich. Und die heute natürlich habe ich ja schon 60 Jahre nicht mehr, das, oder vielmehr 70 Jahre so etwas nicht mehr gemacht, aber ich kann die Schreinerarbeit beurteilen, ich kann auch dem Schreiner sagen, wie er das rationell machen soll. Ja.
Das würde ich gern einfügen an der Stelle, wo die Schulausbildung ist, damit noch etwas deutlicher wird, wie das bitte, von damals überträgt. Jetzt wieder so eine kleine Passage, die ich an anderer Stelle einfügen möchte. Wir haben gestern über diese beiden Schmuggelgeschichten gesprochen, Berlin. Sie waren damals 21 in Berlin. Mögen Sie ein wenig sagen, was Sie mit Aline damals nach Berlin gebracht hat?
Nach Berlin hat mich zweierlei gebracht, wobei ich nicht genau sagen kann, wo ich sagen soll, erstens und wo zweitens. Wir gingen nach Berlin. Da war, ich glaube, gleichzeitig mein Vater und meine Mutter dort. Und wir haben also einfach diesen verwandtschaftlichen Besuch gemacht. Und dann bin ich war damals Sekretär des Lebensmittelamtes der Stadt Zürich. Das war also im Krieg. Oder, das weiß ich nicht mehr.
Das war 1920, kurz nach dem Krieg.
Kurz nach dem Krieg, ja. Das war auch zur Zeit des Generalstreikes. Ich bin da in halbamtlicher Funktion gegangen, ich musste irgendwie mich erkundigen oder vergleichen, die Art und Weise der Lebensmittelversorgung, die Zürich gemacht hat mit Berlin. Das weiß ich nicht mehr genau. Also ich weiß nicht, ob das sogar vielleicht nur ein Vorwand war, um hinzugehen. Aber kurz und kurz, ich bin also in halbamtlicher Funktion und in persönlicher Funktion hingegangen. Das war das, ja.
Und da wurde ein Freundesdienst notwendig?
Ja, da wurde dann, das hat sich dann irgendwie, hatte ein Klient von mir, ein jüdischer Klient, erfahren, ich war nach Berlin und wie der Jude das Geistige mit dem Nützlichen zu verbinden weiß, ist ihm sofort eingefallen, dass ich ihm etwas nützen könnte und kam zu mir und sagte, er habe einen Onkel in Berlin, einen sehr lieben Mann und ob ich nicht ihnen den Gefallen erweisen könnte, ein paar Goldmünzen, die der Onkel hat, rüberbringen. Damals war das das Verbotenste, was es gab, Gold aus Deutschland auszuführen.
Wie hat er das formuliert, als er zu Ihnen kam?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, einfach er hat ein paar Goldmünzen. Ich weiß nicht, ob ich das in gestern eine andere Formulierung...
Sie haben gestern ein wenig Jiddisch erzählt.
Was habe ich? Ich habe schon ein bisschen Jiddisch erzählt. Ja, nur ich will die Zuhörer da nicht überanspruchen mit allzu viel Jüdischem. Wir haben schon so viel über Jüdisches gesprochen. Gut, so gut. Ich bin zu dem Onkel gegangen. Und der übergibt mir nicht ein paar Goldmünzen, sondern zwei ungefähr faustgroße Säckchen, jedes voll von Goldmünzen. Ich habe die Säckchen an mich genommen. Und wie gesagt, es war damals die Generalstreik und die Züge fuhren nicht und es war sehr harter Winter. Die Züge fuhren auch deswegen nicht, weil die Gleise da eingefroren waren und wir sollten nach Hause fahren. Und wir gingen, meine Frau und ich, täglich ein-, zweimal am Bahnhof, um zu schauen, ob ein Zug abfährt. Und erst nach einigen Tagen fuhr ein Zug ab, was die Bahnbehörden mit Absicht nicht bekannt gaben, damit da kein Sturm erfolge. Und als dieser Zug abfuhr, waren wir eigentlich die einzigen Passagiere, die mit diesem Zug abfuhren. Und der hielt dann, der fuhr ganz langsam, hielt an jeder Station und füllte sich allmählich. Und ich hatte also diese beiden faustgroßen Säckchen. Und hier und da frug mich manchmal, ja, aber wie willst du das über die Grenze bringen? Wo willst du das verstecken? Ich sage, es wird mir schon was einfallen. Und also kurz bevor wir zur Grenze kamen, meine Frau wurde unruhig, dann blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe also je einen Sack in die hinteren Hosentaschen gepfercht und hatte so da hinten auf dem Popo zwei Geschwüre, so dass meine Jacke etwas abstand und dann noch Mantel drüber. Und also meine Frau war sehr erschrocken, obwohl sie also durchaus gar nicht schreckhaft ist. Nun, wir kamen an die Grenze und mussten also am deutschen Zoll vorbei, weil da ja viel Verkehr war, der Weg an dem Zöllner vorbeiführte, wie manchmal an einer Theaterkasse, wo es ein Couloir ist mit Geländern, dass man mehrmals an dem gleichen Mann vorbeikommt, immer näher kommend. Und ich ging also vor meiner Frau. Und wir sind also da mehrmals an diesem Zöllner so vorbeigekommen, bis also der Moment kam, wo wir an ihm waren. Das war ein sehr martialisch aussehender Mann mit kolossalem Schnurrbart, mit blitzenden blauen Augen und einer entsprechend martialischen Stimme. Und als ich bei ihm war, herrscht er mich an und ruft, haben Sie Gold? Und ich verschlafe so, nein. Meine Frau schrickt zusammen hinten, worauf er die anguckt und sagt, in die Kabine mit die Dame. Und meine Frau ist dann also durchsucht worden, bis in alle Körperteile und ich bin gemütlich nicht gerade, aber ich meine äußerlich gemütlich weitergewandert. Das war dieser Schmuggelfall.
Und den Freund war geholfen?
Also von den Leuten war damit ja geholfen, ja. Natürlich etwas riskant. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde, wahrscheinlich nicht, weil das Risiko im Vergleich. Es war zwar so, ich hatte mir während dieser Wanderung da vor dem Zöllner, hatte ich mir die ganze Situation genau angeschaut. Und wenn er etwa gesagt hatte, in die Kabine mit den Herren, wäre ich mit einem Satz über alle Geländer und wäre in die Schweiz gesprungen. Also darauf war ich gefasst. Ja.
Es kam dann später, fast 15 Jahre später, nochmal ein Freund und brauchte Hilfe.
Ja, das war... Moment, wann war das? War glaube ich in der Hitlerzeit schon, ja. Da kam auch ein jüdischer Klient zu mir, der sagte, dass nahe Verwandten von ihm ihr Vermögen in Wertpapieren zu Hause versteckt haben, vielleicht also einen Betrag in der Millionenhöhe oder ich weiß nicht, oder ein paar hunderttausend, jedenfalls für sie ein lebensentscheidender Betrag. Es war also auch wieder verboten, Geld aus Deutschland zu bringen. Und ob ich da einen Weg wüsste, eventuell. Ich habe mir das überlegt und habe ihnen gesagt, ja, ich weiß einen Weg. Der Weg ist riskant. Es kann sein, dass es mir nicht gelingt, dass das Geld verloren geht. Aber so geht es ja über kurz oder lang auch verloren. Wenn Sie mir Blanko-Vollmacht geben, will ich versuchen. Diese Blanko-Vollmacht bekam ich und habe Folgendes unternommen. Ich war ja als Knabe in Glariseck am Untersee in der Schule gewesen, kannte die dortige Gegend sehr gut und kannte hauptsächlich das Deutsche gegenüber Gaienhofen, wo ein Mädchenlanderziehungsheim war, das ich oft besuchte, kannte also alle, kannte die einzelnen Wirtschaften, also Restaurants da drüben, und habe dann Folgendes gemacht. Ich habe die Leute veranlasst, dieses Paket mit Wertpapieren, ein ziemlich umfängliches Paket, dorthin zu schaffen, in eine bestimmte Wirtschaft, das mit der Angabe, dass ich das abholen werde. Das waren Leute, in die absolutes Vertrauen möglich war. Und dann habe ich Folgendes unternommen. Ich hatte ein offenes Auto. Erstens hatten damals nicht so sehr viele Leute Autos. Ich hatte also ein Auto, ein offenes Auto. Ich bin dann mit meinem Auto in Zürich an eine bestimmte Gegend gefahren, wo der Nuttenstrich war, und habe mir drei noch ganz nicht allzu unappetitlich aussehende Nutten ausgesucht, habe jeder gesagt, hör zu, du brauchst nicht zu arbeiten, du wirst gut bezahlt, komm mit, wir machen eine Spritztour. Und habe gesagt, es geht um ein paar Stunden, die kriegt ihr also fürstlich bezahlt, ich weiß nicht, ob ich den schon Betrag nennte. Kurz und gut, die drei Nutten kamen also mit mir. Und dann bin ich mit dem Auto nach Stein am Rhein gefahren, das also einige Kilometer von dem Gaienhofen entfernt ist und wo ich auch den Grenzübergang und alles genau kannte. Die Schweizer Grenzposten und der deutsche Grenzposten liegen dort vielleicht nur 10 Meter auseinander oder 15. Und dann hatte ich in der Nähe auf Schweizer Seite auch noch eine Garage. Und ich bin mit denen losgefahren und bin fast in jedem Dorf Halt gemacht, und da sind wir eins ziehen gegangen, wenn man auf Schweizerisch sagt, also trinken. Und hab die also völlig besoffen gemacht, und dann habe ich mit denen angefangen zu singen, und wir sind also gröhlend durch die Landschaft gefahren, mit diesen gröhlenden Weibern besoffen, so dass also wir ein Lachervolk waren da. Und kamen also gröhlend an die Grenze. Und wie ich hinüberfahren will, versagt der Motor. Ich bastle da ein bisschen herum und gehe dann hinüber in die Garage und sage dem Garagisten, mein Wagen fährt nicht mehr, schleppen Sie ihn bitte ab. Ich fahre mit einem Taxi. Und sagte, also, ob er nicht nachsehen soll, was so sage ich. Ich sage Ihnen, mein Wagen fährt nicht mehr, schleppen Sie den Wagen ab, ich fahre mit einem Taxi. Er scheint also kapiert zu haben, dass was dahinter ist, hat den Wagen abgeschleppt, ich habe ein Taxi gemietet. Alles
Taxi, um über die Grenze
zu fahren. Alles vor den Augen, sowohl der Schweizer wie der deutschen Zöllner, die sich also amüsierten, dass dieser junge, offenbar Lebemann, da mit diesen Nutten unternimmt. Und bin also mit denen umgestiegen in das Taxi und bin hinübergefahren, und dort in dieser Wirtschaft haben wir dann gegessen. Ich habe mich dann einen Moment lang entfernt, angeblich aufs WC und so, kurz und gut, und habe das Paket geholt, habe es unter dem hinteren Sitz im Taxiauto untergebracht, was also technisch möglich war. Dieser Zwischenfall oder diese Zwischentätigkeit war ganz kurz, ist also unbemerkt vor sich gegangen. Ich war, wie wenn ich aufs WC ging und gegangen wäre und zurück. Und dann haben wir das Taxi wieder bestiegen und sind dann wiederum gröhlend an die Grenze gekommen. Die deutschen Zöllner lachten schon, als sie da kamen, und winkten nur vorbeifahren, und die Schweizer lachten. Und ich bin zur Garage und der Garagist sagt mir, es fehlt ja nicht an dem Wagen. Sag ich, ja, wem sagen Sie das? Dankeschön, nicht wahr? Und habe also dieses Paket dann abliefern können. Das sind so ein bisschen Husarenstreiche. Dass ich das machte, liegt vielleicht an meinem Charakter. Ich bin so ein bisschen eine sowohl Pokerer wie Jägernatur. Also ich assoziiere leider den Herrn Mussolini, der sagt, man muss gefährlich leben.
Aber hätte Wladimir Rosenbaum so etwas je auch für sich und seinen eigenen Nutzen getan?
Nein. Nein, nein, das sage ich jetzt wirklich spontan, niemals. Nein, nein. Ich habe auch immer aus Italien ein wichtiges Papier herübergebracht. Auf etwas unappetitliche Weise, aber das nebenbei.
Was war das für ein Papier?
Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Es war also etwas gegen die Faschisten. Ich weiß es nicht mehr, Manifest, ich weiß es nicht mehr.
Im Zusammenhang mit Zilone wahrscheinlich.
Möglich, ja, sehr wohl möglich. Ja, ja, das kann sehr gut sein, ja, ja, ja. Aber ich weiß es nicht mehr.
Ja. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, die nicht kleinlich sind. Wie war das damals in dem Guala-Prozess? Ich habe von zwei Dingen durch Sie erfahren bzw. durchlesen. Einmal, dass im Auffinden der Dokumente ein Medium mit im Spiel gewesen wäre. Wie war das gewesen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das lang oder kurz erzählen soll.
Lang.
Lang, ja. Folgendes. Es handelte sich um ein Wiederaufnahmeverfahren, und zwar für die Guala, die des Mordes angeklagt und auch verurteilt wurde, und des Dr. Riedl Beihilfe. Die Leute waren schon 3 Jahre gesessen, als die Verwandten, zu 20 Jahren Zuchthausverurteilung, als die Verwandten des Dr. Riedl einen Anwalt in Bern, Fürsprecher Roth, mit der Wahrung der Interessen des Dr. Riedl betrauten und beauftragten, ein Revisionsverfahren womöglich einzuleiten. Die Verwandten der Guala Roth, das muss ich nur einschalten, war, wie ich dann nachträglich feststellen konnte, ein glänzender Jurist. Hat ein Revisionsgesuch gemacht, das ich füglich als genialisch bezeichnen kann. Ein großartiges. Nicht nur bei der Revision muss man neue Tatsachen vorbringen. Und er hat es verstanden, aus einem Nichts an etwas zu machen. Wir hatten ja eigentlich keine neuen Tatsachen. Eine will ich dann berichten. Und als Anwalt der Guala war bestellt der berühmte Fürsprech Schuppach, Präsident des Nationalrates, ein berühmter Assisenverteidiger, ein Redner von Gottes Gnaden. Und nun wusste ja der Fürsprech Roth, dass er kein guter Redner war und fürchtete, was nun seine subjektive Stellung betrifft, verständlicherweise, im Schatten des, in der Gerichtsverhandlung, vor Schwurgericht, im Schatten des großen Schuppach zu verschwinden. Das war der subjektive Grund, der in ihm den Wunsch wach werden ließ, einen anderen Verteidiger neben sich zu haben. Er hatte aber auch einen objektiven, absolut triftigen Grund. Der war der, dass er sich sagen musste, es wird in diesem Verfahren der bernischen Justiz so die Schande gesagt werden müssen, wie man auf Schweizerisch sich ausdrückt, also ihr so klotzige Vorwürfe gemacht werden müssen, dass besser ein außerkantonaler Anwalt, der auf die Behörden des Kantons Bern für seine spätere Praxis nicht angewiesen ist, ein außerkantonaler Anwalt die Verteidigung der Guala in Händen haben solle. Nun wollte es, jetzt kommt also Zufall auf Zufall, wollte es der Zufall, dass der Fürsprech Roth befreundet war mit dem Ehepaar Bernoulli in Zürich. Bernoulli, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Und es wollte der weitere Zufall, dass diese Bernoullis sich sehr für Parapsychologie, also für ein bisschen für das Jenseits interessiert. Das für Parapsychologie, das kennt das Publikum den Ausdruck ja auch. Für Parapsychologie interessierten und dass die Bernoullis zufällig einen Arzt in Berlin kannten, der sich mit Psychologie und Parapsychologie beschäftigte und der zufällig mit einer Frau, mit einem Medium arbeitete, die also eine Hellseherin war, die also unter ärztlicher Aufsicht sich betätigte. Diese Bernoullis empfahlen dem Fürsprech Roth, die auch mit mir befreundet waren, das muss ja, die waren auch mit mir befreundet, empfahlen dem Fürsprech Roth, sie sollen doch das Tagebuch der verstorbenen Frau Dr. Riedl psychologisch untersuchen lassen und empfahlen ihm diesen Arzt in Berlin. Ferner empfahlen sie ihm, als er mit seiner Sorge nach der Verteidigung der Guala an sich herantrat, empfahlen sie ihm, er möge doch mich fragen, ob ich bereit wäre, herbeigezogen zu werden als Verteidiger der Guala, die eigentlich die Hauptangeklagte war. Und er hat sich daher an mich gewandt und daher bin ich zu diesem Prozess gekommen. Und weil das nun vielleicht irgendwie öffentlich zur Sprache kommt, möchte ich auch hier betonen, der Ruhm des Prozesses ist ungerechterweise, dieses dann gewonnen, ist ungerechterweise, schreiend ungerechterweise, ausschließlich auf mich gefallen, weil der Fürsprech Roth nicht im Schatten des Fürsprech Schüppach verschwand, er verschwand im noch viel größeren Schatten des Fürsprech Rosenbaum. Das war ein Ungerechtigkeit.